Hallo ihr lieben Leute, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt bei Bates Calling. Hier podcasten Dörte und Uta für das Social Network Yammer der Lufthansa Group. Und wenn nicht gerade Corona ist, führen wir unsere tiefschürfenden Gespräche natürlich an der Lufthansa Bates Cafeteria. Aber die persönlichen Treffen mussten wir einstellen. Aber das macht nichts, jetzt treffen wir uns halt virtuell. Damit wir bloß keinen Strömungsabriss haben beim theoretischen Weltverbessern, mal alleine, mal mit Gästen, erörtern wir hier die richtig wichtigen Themen und die unwichtigen. So oder so, wir freuen uns, dass auch ihr dabei seid. Habt viel Spaß, eure Dörte und Uta. Hey Dörte, grüß dich.
Hallo liebe Uta, grüß dich auch.
So, jetzt haben wir heute mal, treffen wir uns mal ganz ungewöhnlich zu einem Vorgespräch. Mhm. Weil wir haben ja eine super Gesprächskandidatin am Start, aber leider hast du keine Zeit an dem Tag. Aber deswegen lass uns mal ein bisschen vorher sprechen, wen wir da eigentlich erwarten, worum es geht und dann kannst du mir noch ein paar Fragen mit auf den Weg geben. Ne? Also wir haben ja die Ulrike Buchner ausgewählt als Gesprächspartnerin, die ist ja Rechtsanwältin in München und für Familienrecht zuständig und quasi Scheidungsanwältin und Das sind ja spannende Zeiten im Moment. Die Beziehungen sind durch Corona sehr auf die Probe gestellt. Vielleicht kommt es ja tatsächlich dazu der ein oder anderen Scheidung mehr. Who knows? Das wird sie uns sicher erzählen. Was fällt dir denn da als erstes ein, wenn es um Familienrecht oder Scheidungsanwältin geht?
Also mir fällt ein, dass man ja immer diese ganzen Trends sieht. Heute lassen sich so viele Leute mehr scheiden als früher. Ist das wirklich so? Und wenn ja, was erlebt sie dabei? Also gerade in diesem Thema Corona-Krise. Und ich glaube auch, dass die Emotionalität im Zweifel im Vergleich von vor 10, 15 Jahren vielleicht tatsächlich nochmal gestiegen ist, weil alles natürlich sich auch so viel schneller dreht. Also ich würde gerne wissen, wie sie sich da auch selber Raum schafft, noch sie privat zu bleiben und sich abzugrenzen von auch vielen Gedanken, die sie sich vielleicht macht. Und dann ist mir auch noch mal so eingefallen, welche Ausbildung braucht man noch on top, weil ich glaube, es kann nicht sein, dass man einfach nur zur Uni geht und seine Rechtsvorlesungen hört und sich für das Thema interessiert und vielleicht auch Praktika macht, sondern ich glaube, da brauchst du einfach noch mal mehr Kompetenz links und rechts. Und wie schafft sie das, sich coachen zu lassen? Welche interdisziplinären Kontakte nutzt sie? Also so ein bisschen in der Richtung hätte ich jetzt Interesse, weil ich ja, wie gesagt, nicht dabei sein kann.
Ja, ich glaube auch, dass die Kommunikationsfähigkeit bei einem Anwalt natürlich extrem gegeben sein sollte. Also nicht nur, um den Mandanten vor Gericht zu vertreten, sondern auch, um sich natürlich mit dem Mandanten selber entsprechend gut zu unterhalten und da die richtigen Worte zu finden, gerade wenn es emotional wird. Also ich bin auch sehr, sehr, sehr gespannt. Dann schauen wir mal, wie es läuft. Dann kannst du dir das ja dann mal anhören und dann finden wir uns nochmal zu einer Nachbesprechung wieder. Ist das gut?
Absolut. Das ist super klasse, wie immer, Uta. Gut organisiert. Danke für deine Hilfe. Und sie ist Top-Thema. Ich finde das echt extrem spannend.
Ja, ich auch. Ich bin auch sehr gespannt. Dann schauen wir mal, wie es wird. Und wir sprechen uns danach wieder, Dörte.
Genau. Viel Spaß.
Danke. So, liebe Batessis, heute haben wir einen ganz tollen Gast mal wieder hier an der Bates zum kleinen Kaffeegespräch. Wir sitzen uns auch quasi gegenüber, was sehr schön ist, mal in live und in Farbe. Und zwar haben wir heute Ulrike Buchner zu Gast. Ulrike ist Partnerin in einer Rechtsanwaltskanzlei in München. Sie ist Fachanwältin für Familienrecht, zusätzlichen Ausbildung in phasischer Familientherapie, Mediation und Collaborative Practice. Und sie ist Juristin bei einer Familienberatungsstelle. Also ganz viel tolles Fachwissen, wahnsinnig spannend. Leider ist Dörte heute nicht bei uns hier. Sie ist leider verhindert, aber sie ist mit sehr guten Fragen präsent. Insofern ist sie dann doch ein bisschen hier bei uns und mitvertreten. Also erstmal herzlich willkommen, liebe Ulrike, schön, dass du da bist.
Ja, es freut mich. Herzlichen Dank für die Einladung.
Ja, wir haben ja hier immer ein buntes Spektrum an Gästen mit den unterschiedlichsten Themen. Und ja, wie sind wir denn jetzt eigentlich auf dich gekommen? Naja, eigentlich ein bisschen naheliegend. Corona, Lockdown, Homeschooling etc., das betrifft ja insbesondere die Familien und auch die Paare. Da ist ja alles nochmal wird nochmal richtig schön auf die Probe gestellt. Und dann ist es ja eigentlich ganz naheliegend, mal mit jemandem zu sprechen, der im Grunde täglich mit diesen Menschen in den Extremfällen dann zu tun hat. Also wenn es dann wirklich haarig wird und wirklich konfliktär und zum Streit kommt. Und deswegen sind wir jetzt ganz gespannt, was du alles zu erzählen hast. Also du berätst ja und begleitest und vertrittst letzten Endes deine Mandanten in familiären beziehungsweise in Paarsituationen, ne? Und deswegen einfach jetzt mal so ganz bisschen allgemein gehalten. Was hat sich denn jetzt aus deiner Sicht in den Familien, also zwischen oder bei Paaren in dieser Corona-Zeit verändert?
Ja, die Hauptveränderung ist, dass die Menschen viel mehr als sonst aufeinander hocken. Hat nicht jeder ein großes Haus und einen Garten. Viele sind in München eben in Wohnungen, in kleinen Wohnungen, weil Wohnraum teuer ist, und gehen sich durch diese ständige Anwesenheit auf die Nerven. Und es fehlt total der Auslauf, also einfach sich durch Sport oder durch kulturelle Interessen irgendwie ablenken zu können. Das heißt, man ist viel mehr aufeinander bezogen, nimmt viel mehr Mahlzeiten als sonst miteinander ein. Und die Konflikte, die vorher schon da waren, wo man sich aus dem Weg gehen konnte, indem man die Zeit, wo man überschneidend zu Hause war, relativ gering gehalten hat, die nimmt wahnsinnig zu.
Klar.
Und dann ist es natürlich so, wie bei allen Menschen, die auf engstem Raum leben. Also wenn sich jemand dann unkameradschaftlich, unpartnerschaftlich verhält, immer sein Geschirr stehen lässt und der andere immer derjenige ist, der es wegräumen muss. Oder, was jetzt in vielen Paarbeziehungen mit Kindern der Fall ist, dass der Mann Homeoffice hat, die Frau hat auch Homeoffice, vielleicht nur einen halben Tag, aber immerhin. Die Kinder sind zu dritt zu Hause und haben Homeschooling. Da ist es bei den Paaren, wo vorher schon eine gewisse Unpartnerschaftlichkeit da war, jetzt so, dass die Mutter alles macht. Also der Vater geht in den Keller, macht die Tür zu und sagt, ich bin im Homeoffice und möchte nicht gestört werden und wann gibt's Essen? Und die Mutter ist dann diejenige, die ihr Homeoffice praktizieren muss, schauen muss, dass eingekauft ist, dass alle drei Kinder mit dem Computer zurechtkommen, Homeschooling machen, die Wäsche gemacht ist und sie irgendwie auch noch ihr eigenes berufliches Pensum schafft. Und das kann man sich natürlich vorstellen, dass das hochkocht. Und dann ist der Mann nicht abends im Fußball oder bei seinen Freunden, sondern der hockt dann abends auf dem Sofa und trinkt sein Bier und ist noch genervt von seiner beruflichen Anstrengung und hat null Wertschätzung für seine Frau und sieht, was die alles nebenbei geleistet hat. Kann er ja auch nicht, wenn er die ganze Zeit in seinem Zimmer ist. Und wenn die Frau dann in den Keller kommt und der macht da gerade irgendein Spiel und sagt, ja, ich muss mich mal kurz ablenken, dann explodiert es halt. Das sind so die... Das ist das, was ich am häufigsten als Rückmeldung kriege.
Also das klingt jetzt ja erstmal nach einer super pauschalen, konservativen Sache, ne? Dass sich also Menschen in Partnerschaften oder in Familien noch so verhalten. Richtig, richtig retro, muss ich sagen. Aber wenn du sagst, dass das sozusagen dein täglich Brot ist, dann wird es ja so sein, ne?
Ja, es ist so. Und es ist erstaunlicherweise... Es ist vor allen Dingen dann so, wenn Kinder da sind, also diese jungen Paare, wo beide voll berufstätig sind, da fällt natürlich schon mal die ganze Belastung mit den Kindern weg, aber auch da ist es dann oft so, wenn die zu zweit zu Hause sind, dass die Erwartungshaltung der Männer komischerweise dann oft so ist, dass die Frau sich dann trotzdem noch schwerpunktmäßig um den Haushalt kümmert. Wenn Kinder da sind, fallen selbst ganz moderne Paare wieder in diese alten Rollenmuster zurück, die sie von zu Hause kennen.
Und wenn jetzt da diese Konflikte entstehen, also wenn das bei dir landet, dann ist es ja schon so, dass da konkret das Thema Trennung im Raum steht, oder?
Ja, also es kommen Leute, die schon selber entschieden haben, dass sie sich trennen und die von uns die Unterstützung brauchen. Wie kriegen wir die Trennung jetzt gut organisiert? Also brauchen wir eine Vereinbarung? Soll man sich jetzt gleich scheiden lassen oder trennt man sich erstmal und die Scheidung dann später? Und dann gibt es sehr viele, die alleine kommen, wo ich sozusagen die erste Person bin, wo dieser Trennungsgedanke mal öffentlich ausgesprochen wird, wo wir dann auch in den Akten immer ein Vermerk machen, bitte keine Mail nach Hause, bitte keine Post nach Hause, wo der andere Partner oft noch gar nichts von seinem Glück weiß. Die Leute sich dann erstmal so eine erste Info holen, weil sie mit vielen Ängsten kommen. Was würde mir denn zustehen an Unterhalt? Wie würde ich die Kinder verlieren? Dürfte ich in dem Haus wohnen bleiben und so weiter?
Klar. Ist das, würdest du denn sagen, dass jetzt in den Corona-Zeiten diese Fälle tatsächlich vermehrt auftreten? Also habt ihr mehr Mandanten, habt ihr mehr Anfragen als vorher?
Nein, haben wir nicht. Also aus meiner Erfahrung und allem, was ich rund um mich herum erlebe und höre, steigen zwar die Konflikte und das Konfliktpotenzial, aber die Leute haben Scheu, jetzt Geld auszugeben für eine Trennung und Scheidung. Man muss einfach mal sagen, das kostet. Also wenn man eine Trennung macht, hat man zumindest mal Anwalts- und Notarkosten für die Vereinbarung. Wenn man sich scheiden lässt, hat man on top noch die Gerichtskosten, die aus dem dreifachen Monatseinkommen und dem einem Teil des Vermögenswertes berechnet werden. Und das kann, je nachdem, wenn ich dann ein Haus habe, schon auch ein paar tausend Euro kosten. Und diese Kosten scheuen die Leute im Moment, einfach weil alle weniger verdienen.
Klar. Wenn wir jetzt mal so auf die letzten 10 Jahre zurückblicken, also dass man von einem Trend sprechen kann, würdest du denn schon sagen, dass sich jetzt in den letzten Jahren, Jahrzehnten doch eher mehr Paare scheiden lassen? Weil es doch generell, sagen wir mal, vielleicht auch gesellschaftlich einfacher geworden ist. Oder eher umgekehrt, weil es doch eher kompliziert, fordernd, konfliktär ist. Und dass ja, die Menschen dann damit nichts zu tun haben wollen. Wie würdest du das einschätzen?
Also aus meiner Erfahrung, und das belegt auch die Statistik, nimmt die Zahl der Trennungen zu. Also erfasst werden in den Statistiken, die es so gibt, meistens nur die Scheidungen. Jetzt gibt es aber unheimlich viele Leute, die sagen, es reicht uns, wenn wir uns trennen und eine vertragliche Regelung über alles haben. Wir müssen uns jetzt nicht unbedingt scheiden lassen. Und dann gibt es ja noch die ganz vielen Paare, die gar nicht erst heiraten und sich dann trennen und auch Kinder haben, die man natürlich alle noch mit in diese Statistik reinhauen müsste. Also wenn man das alles mal nimmt, würde ich sagen, es gibt vielleicht 25% der Beziehungen, die Bestand haben, und der Rest löst sich dann im Laufe der Zeit wieder auf. Also wenn man all die, die jetzt von der Statistik nicht erfasst sind, diese nicht verheirateten Paare mal mit dazu rechnet. Und es gibt auch eine ganz klare, also Untersuchungen dazu, womit das zusammenhängt. Es war noch bis in den 60er Jahren so, also die große Reform im Scheidungsrecht war, meine ich, in den 70er Jahren, dass die Frau zum Beispiel den Mann noch um Erlaubnis bitten musste, wenn sie berufstätig sein wollte.
Ach ja, krass.
Früher gab es das Schuldprinzip, also das ist erst relativ spät abgeschafft worden. Das heißt, wenn die Frau sich getrennt hat, und meistens sind es die Frauen, die sich trennen, dann hat die keinen Anwalt gekriegt, dann durfte sie die Kinder nicht mitnehmen, und wenn sie dann auch noch in irgendeiner Form eine außereheliche Affäre hatte, dann war es noch schlechter, also dann ist die praktisch ohne jede Versorgung aus der Ehe gegangen. Und dann gab es die Reform, weil man gesagt hat, nein, es ist nicht immer nur der, der sich trennt, der schuldig ist, in Anführungsstrichen, sondern die Verantwortung liegt bei beiden. Und dann hat man das sozusagen schuldunabhängig geregelt, diese ganzen Versorgungsfragen nach der Trennung. Und das hat natürlich bei vielen Frauen dazu geführt, dass die gesagt haben, nö, also in einer Beziehung zu bleiben, in der ich unglücklich bin und die mich krank macht auf Dauer, muss ich nicht mehr. Einfach ist es trotzdem nicht. Also ich würde immer jedes Paar, was zu mir kommt, oder jeder, der zu mir kommt, den frage ich erstmal, haben Sie es denn schon mit Paartherapie gesucht? Weil bei manchen Paaren ist es auch einfach eher so eine Krise, die die durchlaufen, die jede gute Beziehung, denke ich, mal hat, ja, dass man irgendeinen Stress von außen hat und dann wird die Beziehung einfach auf die Probe gestellt. Eine Krankheit, eine Arbeitslosigkeit, es wird ein Kind geboren, was behindert ist oder sowas. Und Aber mit Hilfe von außen würde so ein Paar die Kurve wieder kriegen und könnte gut wieder weiterleben.
Oh.
Also manchmal kann ich Leute da ganz gut abholen und wir haben ein gutes Netzwerk und dann schicke ich die in eine Beratungsstelle oder empfehle, dass sie eine Paartherapie machen.
Mhm.
Und selbst wenn dann in der Paartherapie festgestellt wird, ja, dass es nicht mehr weitergeht für einen von beiden, dann ist es leichter für uns Scheidungsanwälte nach so einer Paartherapie mit diesem Paar zu arbeiten, weil dann gibt es nicht diesen Schuldschein, den dann einer hat, sondern dann weiß man, okay, wir haben beide unseren Teil dazu beigetragen, dass es nicht funktioniert hat. Ansonsten, wenn ein Paar sich trennt und der Mann zum Beispiel eine Freundin hat, dann wird natürlich alles auf diese Freundin geschoben und würde es die nicht geben, dann wäre alles supi und das ist eben nicht, sondern der Mann hat ja auch gute Gründe gehabt. Oder sagen wir mal, es kann immer nur jemand in eine Beziehung einbrechen, wenn es da irgendwelche Defizite gibt. Und dann hat der andere Partner zumindest die Schuld, nichts gesagt zu haben oder nicht mal gefragt zu haben, du, ist noch alles okay mit uns?
Ja, sicher. Naja, und dann kann es natürlich schon auch emotional werden. Das interessiert jetzt auch Dörte nochmal ganz besonders, die mir als Frage hier mitgegeben hat. Also wenn es jetzt mal auch sehr konfliktär wird, die Emotionen heftig werden. Also erstens, brauchst du dann tatsächlich auch konkrete Unterstützung? Also wird man da besonders geschult? Hast du da eine Supervision, einen Coach oder sowas Ähnliches? Brauchst du da auch mal die Polizei zur Hilfe? Und wie schaffst du es selber, das emotional von dir wegzuhalten?
Also dazu kann man sagen, es wird immer wieder mal hochemotional und wir Anwälte für Familienrecht haben ja in der Regel Jura studiert, ohne in irgendeiner Form eine psychologische Ausbildung zu haben. Also das ist sicher ein ganz, ganz großes Manko für diejenigen von uns, die Richter oder Anwälte sind.
Ja, ich denke, das braucht
man vor allen Dingen im Familienrecht ist 50% der Skills, die man haben muss, dass man auch ein psychologisches Einfühlungsvermögen hat und ein bisschen diese Dynamiken durchschaut, weil man sonst oft gar nicht eine gute Lösung erarbeiten kann. Und wenn man jetzt, so wie ich, eine Mediationsausbildung macht und viele oder manche haben auch eine Ausbildung als Eheberater, die einem empfohlen wird. Ich habe jetzt eine Ausbildung in phasischer Familientherapie gemacht und auch viel über Paarbeziehungen gelernt. Dann hilft einem das natürlich, dass man besser mit solchen Problemen umgehen kann. Also das ist auch für einen Anwalt, der Jurist ist, schon erstmal hardcore, wenn man in der Mediation mit einem Paar da sitzt und der Streit eskaliert vor meinen Augen und die heulen und gehen aufeinander los, da die richtigen Interventionen zu finden, selber die Ruhe zu bewahren, den Konflikt wieder zur Deeskalation zu bringen, das ist nicht so einfach. Und was wir machen, also das habe ich damals in der Zeit, als ich noch in der Beratungsstelle gearbeitet habe, ins Leben gerufen, haben wir ein interdisziplinäres Fallteam gegründet. Da sind also Kollegen, Anwaltskollegen, da sind Richter, Sachverständige, Leute vom Jugendamt, Verfahrensbeistände, also die Anwälte der Kinder in solchen familienrechtlichen Verfahren und Paartherapeuten. Und da haben wir die Möglichkeit, Fälle zu besprechen, auch da mal einzubringen, dass man gerade völlig verzweifelt bei einem Paar, weil man gar nicht mehr weiß, wo man noch ansetzen soll, um denen zu helfen. Und dann bespricht man, wir treffen uns so alle 6 Wochen und da hat jeder die Möglichkeit, seinen Fall einzubringen. Jeder von den Anwesenden sagt was dazu und man nimmt sich dann das mit, was einem hilft. Und natürlich haben wir auch vor allen Dingen für die Mediationen, wo wir ja, wir sind ja als Anwälte eigentlich geschult, Parteivertreter zu sein und nur eine Person uns gegenüber zu haben. In der Mediation bin ich ja konfrontiert mit einem Paar.
Ja, klar.
Oder eben auch mit Geschwistern in erbrechtlichen Mediationen oder mit Generationskonflikten. Und da holen wir uns auch Supervision. Also entweder von Mediatorenkollegen, die noch mehr Berufserfahrung haben, oder teilweise auch von Therapeuten, die eben uns da Hilfestellung geben können. Manchmal ist es auch so, wenn einen jemand besonders aufregt, da gibt es dann so Gegenübertragungen. Wenn man so einen Ehepartner hat, der sich alles gefallen lässt, ist manchmal so, dass man dann bei sich merkt, dass man sich stellvertretend für den aufregt, weil der sich überhaupt nicht rührt und sich alles gefallen lässt. Oder manchmal berührt einen ein Schicksal ganz besonders, und das ist dann immer ganz interessant, wenn man rausfindet, was hat das mit mir und meinem Leben zu tun. Da muss man auch aufpassen,
absolut,
dass man sich da abgrenzt und sagt, das ist nicht meine Situation und es ist nicht mein Kind. Also am allerschwierigsten finde ich die Abgrenzung, wenn man sieht, was viele streitende Eltern ihren Kindern antun. Weil wir können nicht alle Kinder dieser Welt retten. Wir können im Prinzip, wir vertreten ja immer die Eltern. Die Kinder haben einen eigenen Vertreter in so einem rechtlichen Verfahren, den sogenannten Verfahrensbeistand.
Ja.
Und meine Aufgabe ist, und da muss man sich dann oft wieder an der eigenen Nase ziehen, meine Aufgabe ist, die Interessen der Eltern zu vertreten. Ich bin eben nicht der Richter und nicht das Jugendamt. Und wenn ich noch so sehe, wie das Kind leidet, kann ich nur auf meiner Seite meinen Elternteil einreden und einem Vater, der unbedingt das Sorgerecht haben will für ein Kind und will, dass das Kind schwerpunktmäßig bei ihm lebt, sagen, wie wollen Sie denn das überhaupt organisieren? Sie haben eine reisende Tätigkeit, Sie haben keine Eltern in der Nähe. Wie soll denn das gehen? Also so kann ich dann für dieses Kind arbeiten, aber am Ende des Tages, wenn der will, dass ich das für ihn durchdrücke, dann kann ich nur das Mandat niederlegen und sagen, also da stehe ich nicht dahinter, ich denke, dass das keine gute Idee ist, was ich auch schon gemacht habe. Und dann muss ich, wenn ich merke, dass ein Fall mir sehr nahe geht, ist es fast immer, weil mir diese Kinder leid tun.
Natürlich.
Da kann ich dann ganz gut mal mit jemandem, der therapeutische Erfahrungen hat, mache ich mal so eine Stunde Supervision und rede mir das von der Seele und dann geht es mir auch wieder gut. Und was auch immer sehr schön ist, ist der Smalltalk auf dem Flur bei uns in der Kanzlei. Wir sind in der Kanzlei Hubertus IV zu 4 Anwältinnen und einem jungen Kollegen. Und wenn man sich dann einen Kaffee holt und so, kann man dann mal mit einem Kollegen auch darüber reden und sagen, Mensch, ich habe heute
absolut
erlebt. Und da können dann auch die anderen immer mal ganz gute Tipps geben, wie sie damit umgegangen sind. Aber klar, das kann man nicht verhindern.
Ist das, was man jetzt unter weitestem Sinne unter Collaborative Practice versteht, oder was ist damit gemeint?
Nein, es gibt ja diese normalen Verfahren, also die Gerichtsverfahren, wo man gegeneinander antritt und wo dann vom Richter entschieden wird, wie jetzt, wie hoch der Unterhalt angesetzt wird oder wo das Kind seinen Lebensmittelpunkt haben soll. Und dann gibt es die sogenannten konsensualen Verfahren. Das sind die Verfahren, wo man außergerichtlich eine Lösung sucht für Trennung und Scheidung. Und das eine ist die Mediation. Da ist das Paar mit einem Mediator, der allparteilich, also weder der Anwalt des einen noch des anderen ist, sondern allparteilich versucht, mit denen eine Lösung zu erarbeiten. Und bei Collaborative Practice hat jeder Ehepartner einen Anwalt, der gleichzeitig die Mediationsausbildung hat, an seiner Seite. Und da hat man sozusagen eine Mediation ohne Mediator. Also die beiden Anwälte verpflichten sich für den Fall, dass es zu einem Rechtsstreit kommt, das Mandat niederzulegen. Also die vertreten die Parteien nur außergerichtlich und sitzen dann zu viert an einem Tisch. Da treffen sich auch mal nur die beiden Anwälte und sprechen Dinge vor. Und beide Anwälte haben immer auch einen Blick darauf, wie ist diese Lösung für den anderen und wie könnten wir das so gestalten, dass auch der andere das bekommt, was er sich wünscht. Also natürlich muss jeder Abstriche machen, aber das ist ein wahnsinnig schönes Arbeiten, weil man im Team zu viert versucht, lösungsorientiert zu arbeiten und nicht gegeneinander. Und dann nimmt man Experten dazu für irgendwelche finanziellen Fragen, vielleicht einen Steuerberater oder Wirtschaftsprüfer. Und dann kann man einen Kinderexperten dazu nehmen, der, wenn es Unklarheiten gibt, was die Kinder sich wünschen, mal mit den Kindern ein Interview führt und dann das, was er erfahren hat, in dieses Collaborative Practice-Sitzung mit einbringt. und dann erarbeitet man eine Vereinbarung. Das ist natürlich, hört man ja schon mit den vielen Leuten, ein Verfahren, das kommt aus den USA, ist nicht ganz billig, aber ist immer noch kostengünstiger, als wenn die durch mehrere Instanzen über alle Scheidungsformen.
Natürlich. Kommen. Das klingt wahnsinnig progressiv und das erinnert mich an das Buch von Wolf Lotter, was ich gerade gelesen habe. Das ist der Mitbegründer von der Brand 1 und ein Vordenker für diese ganze Transformation, die jetzt gerade stattfindet von der Industriegesellschaft zur Wissensgesellschaft. Und der sagt eben, es braucht so viel mehr Zusammenarbeit auch, ne? Also Kollaboration und Arbeit in Netzwerken und vielmehr auch das Zulassen von Expertisen und das Zurückgreifen auf Expertisen, damit wir in dieser ganzen Informationsflut, ne, für uns klarkommen und die richtigen Sinnzusammenhänge schaffen, ne? Und dieses Zusammenarbeiten und auch dieses Vertrauen haben in die Expertise des anderen, um am Ende es für alle Parteien zu einem Besten werden zu lassen. Ne? Also genau. Das ist das maximale Ziel und nicht, ich habe Recht und du hast Unrecht und jetzt zeige ich dir mal, wo der Hammer hängt. Das finde ich ganz toll, dass sich das gerade natürlich in eurer Zunft so schon durchgesetzt hat. Fantastisch.
Ja, wir sagen immer, oder in der Mediationsausbildung hieß es dann immer, es geht eben nicht um dieses Entweder-Oder, also entweder genau. Bin ich oder du, sondern um dieses sowohl als auch. Also wie kann ich sowohl so viel wie möglich von meinen Interessen erreichen, ohne dass ich dir deine Interessen streitig mache. Also
genau.
Was interessiert sich dafür, was braucht der andere und wie kann man das, da gibt es ja dann immer dieses Beispiel mit zwei Geschwistern, die sich um eine Orange streiten und dann kommt der Vater dazu und sagt, was ist denn hier eigentlich los? Und dann stellt sich raus beim Nachfragen nach den Interessen, die Tochter wollte die Orange haben, um sie auszupressen, weil sie einen Kuchen backen wollte. Mhm. Und der Sohn wollte die äußeren Schalen von der Orange haben, weil er die in seinem Sandkasten als Dach von seinem Haus verwenden wollte. Mhm. Und hätten die miteinander geredet, hätten sie gemerkt, dass sie überhaupt keine widerstreitenden Interessen haben. Aber dadurch, dass man nie den anderen fragt, was willst du denn damit eigentlich machen oder wofür brauchst du das? Und das ist dann so ein bisschen unsere Aufgabe. Also wenn jemand sich für diese konsensualen Lösungen entscheidet, dann rauszuarbeiten, was sind die Positionen, was will jemand? Und dann als zweite Frage, warum? Zum Beispiel, wenn eine Frau sagt, ich möchte jetzt gerne 5.000 Euro Unterhalt, dann kann das sein, dass der Mann hinten runterfällt und sagt, was, Wahnsinn und so. Wenn er dann aber nachfragt und die Frau sagt, weißt du, ich bräuchte das jetzt, weil ich würde gerne nochmal, ich habe nur eine Ausbildung als Buchhändlerin, aber ich würde jetzt gerne noch eine Ausbildung machen als, keine Ahnung, irgendeinen anspruchsvollen Job, wo ich eine Fortbildung bei der IHK mache, da brauche ich jetzt 3 Jahre lang 5.000 Euro und danach könnte ich aber einen Unterhaltsverzicht machen. Dann ist das vielleicht für den was ganz anderes, als absolut. Wenn der denkt, ich muss jetzt bis zum Ende meines Lebens will die 5.000 Euro. Das hat sie ja gar nicht gesagt.
Ja.
Und dann kann man vielleicht sagen, okay, so viel kann der jetzt nicht zahlen, aber vielleicht kann er ihr 3.500 zahlen und man kann gemeinsam einen Kredit aufnehmen, wo die Frau dann nochmal die anderen 1.500 monatlich bekommt und dafür verzichtet sie auf seine Lebensversicherung, die er in 20 Jahren kriegt. Und da, das ist dann sozusagen unsere Aufgabe, wie wir denen helfen können, dass möglichst beide zu ihrem Recht kommen.
Na, es ist wie im wahren Leben, ne? Es ist immer eine gute Idee, in Kontakt zu treten und miteinander zu reden. Und wenn man dann noch jemanden hat, der dieses Gespräch ein bisschen führen und denken kann, dann ist es ja gut. Also die große Frage, die ich ja immer habe bei dem ganzen Thema Rechtsstreit ist, gibt es eigentlich Gerechtigkeit? Oder ist das nicht eine kulturelle Erfindung? Wie sieht das eine Juristin?
Das ist ein unheimlich interessantes Thema, was wir als Juristen immer im ersten Semester haben. Es wäre interessant, das auch nochmal später mit Berufserfahrung als Vorlesung zu hören. Mhm. Das gehört in die Rechtsphilosophie und da ist mir noch ein ganz gutes Beispiel Erinnerung da zu dem Thema, was ist Gerechtigkeit? Da gibt's ich weiß nicht, ob das eine Geschichte von Dürrenmatt ist, auf jeden Fall von einer Räuberbande, die eine Postkutsche überfällt und jeder hat einen anderen Job. Der eine hat, ist auf der Lauer gelegen, der zweite hat in Erfahrung gebracht, wann die Postkutsche immer fährt, an welchen Tagen und wie viel Beute die hat. Der dritte hat die Leute eingeteilt, die vierten haben das Ausrauben gemacht und so. Und am Ende geht es darum, wie die Beute aufgeteilt wird. Mhm. Dann haben alle gesagt, es soll gerecht sein. Und dann sagt der Räuberhauptmann, gut, dann, ich bin der Räuberhauptmann, ich habe die Hauptverantwortung getragen, hier für das Ganze und alles zusammengehalten. Ich kriege das meiste. Dann sagt der Nächste, nee, aber ich hatte die Idee, ich wusste, dass die Postkutsche kommt, ich finde, ich
kriege
das meiste. Dann hat der Dritte gesagt, ich habe aber die meisten Kinder von euch und die meisten Köpfe zu versorgen, ich brauche das meiste. Und dann hat der Vierte gesagt, und ich habe die Leute ausgeraubt, ich hatte das größte Risiko, dass einer von denen eine Waffe oder ein Messer hat. Und je länger wir dann in der Vorlesung zugehört haben, umso mehr habe ich mir gedacht, okay, das ist eigentlich ziemlich schwierig. Und genau ist es jetzt im wirklichen Leben als Anwalt. Es gibt eine objektive Gerechtigkeit, gibt es nicht. Also das versucht uns das Gesetz natürlich zu vermitteln. Mhm. Aber es ist im Familienrecht einfach so, dass jede Familie so andere Grundvoraussetzungen hat, dass man es einfach nicht für alle gerecht machen kann. Also ein Unterhalt für die eine Frau, nehme ich nochmal mein Beispiel von eben, in Höhe von 5.000 Euro monatlich, das kann für die eine Frau das Himmelreich sein. Da fühlt die sich unheimlich beschenkt und hat das Gefühl, ja, die Welt ist sehr gerecht. Der Mann, der diese 5.000 zahlen muss, findet es vielleicht total ungerecht, weil er sagt, die hat nie was gemacht, die ist morgens nicht aufgestanden und hat Frühstück gemacht. Die hätte die ganze Zeit schon arbeiten können, hätte die, wäre die neben der Kindererziehung berufstätig gewesen, dann hätte die eine Position, dass die 10.000 Euro verdienen könnte, dann bräuchte die gar keinen Unterhalt von mir. Ich finde es mega ungerecht. Und eine Frau, die einen Lebensstandard hatte, wo die 20.000 Euro im Monat ausgegeben haben, findet auch 5.000 Euro Peanuts. Oh. Und das, also Gerechtigkeit ist was ganz Subjektives und leider geht es ja bei uns in der Rechtsordnung, wenn man sich nicht einigen kann, darum, dass der Richter nur das Recht nehmen kann, es so weit auslegen kann, wie es auslegungsbedürftig ist. Und da kommt es unheimlich darauf an. Ich nehme nochmal das Thema Ehegattenunterhalt, weil das ist meiner Meinung nach das, wo es die größten Spielräume gibt und wo man am wenigsten gut eine Prognose treffen kann. Und treffe ich auf einen älteren Herrn, der selber eine Hausfrau zu Hause hat, die sich immer um die Kinder gekümmert hat und war, der findet natürlich, dass eine
super Geschichte
junge Frau keine Erwerbsobliegenheit hat, bis die Kinder 16 sind, so wie das früher war. Und dass die natürlich dann einen ziemlich langen Unterhalt von dem Mann kriegen muss. Und wenn ich dann als Richterin eine junge Frau habe, die selber Mutter von drei Kindern ist und berufstätig oder sogar eine alleinerziehende Mutter, die ist natürlich der Meinung, wieso kann eine Frau mit drei kleinen Kindern nicht zumindest halbwegs berufstätig sein? Also das kommt wahnsinnig auf den Richter an, auf den man tritt. Der trifft, weil der im Rahmen des bestehenden Rechts natürlich immer Auslegungsspielräume hat. Und gerade beim Thema, ab wann eine Frau wieder anfangen muss zu arbeiten, wie alt müssen die Kinder sein und muss sie schon, wenn sie zwei Kinder hat, wieder halbtags arbeiten nach dem ersten Trennungsjahr oder muss sie sogar 30 oder 40 Stunden arbeiten. Da gibt es einfach Spielräume, die ein Richter hat und die natürlich bei dem Ehemann und bei der Ehefrau und bei den Anwälten ganz unterschiedlich als gerecht empfunden werden.
Du hast mal eine super Geschichte erzählt. Ich glaube, das war in der Familienberatungsstelle. Ich bin mir nicht ganz sicher. Da kam ein älterer Herr rein, also ein sehr betagter Herr, der wollte seine Frau verklagen, weil sie ihn verlassen hat und weil er jetzt mit so viel Arbeit und Kosten zu Hause saß.
Ja, der war über 80 und dann hat er zu mir gesagt, und stellen Sie sich mal vor, meine Frau verlangt jetzt auch noch Unterhalt von mir. Dann habe ich gesagt, ja, das ist so üblich, wenn Ihre Frau nie ein Einkommen hatte. Und dann hat er gesagt, wissen Sie, eigentlich müsste es doch andersrum sein. Die müsste mir Unterhalt bezahlen. Dann habe ich gesagt, wieso? Und dann sagt er, ich muss mir jetzt Essen auf Rädern bestellen. Ich muss mir eine Putzfrau bestellen. Ich muss meine Sachen in die Reinigung bringen. Und Und ja, der war völlig, völlig fassungslos, wie ungerecht es ist, dass er jetzt eine Frau noch was bezahlen muss.
Ja.
Und das ist eben auch ein gutes Beispiel, ja.
Ja, definitiv. Aber das heißt doch auch, ich meine, dass sich die Frauen jetzt natürlich auch mehr trauen können, weil sie halt emanzipierter sind, weil sie vielleicht auch nicht mehr so sehr das Versorgungsthema haben oder weil das Recht das natürlich auch für sie geregelt hat. Siehst du denn da einen Fortschritt, was das Thema Altersarmut bei Frauen auch angeht, oder ist das immer noch ein aktuelles Thema?
Also es war so damals, als es die Eherechtsreform gab, dass das mal ganz in die Richtung ausgeschlagen hat, die ganze Rechtsprechung, dass die Frauen dann einen lebenslangen Unterhaltsanspruch hatten in vielen Fällen und der Mann wirklich, weil er einmal geheiratet hat, bis zum Ende seines Lebens immer an diese Ex-Frau ganz viel Unterhaltszahlungen leisten musste. Dann hat es wieder eine Reform gegeben, weil man gesagt hat, das kann auch nicht richtig sein, in die andere Richtung. Also mittlerweile ist es ja so, dass eine Frau, die Kinder hat, spätestens ab dem zweiten Trennungsjahr wieder voll berufstätig sein müsste, auch wenn sie Kinder hat. Und die Frage, in welchem Umfang, also ob sie wirklich voll arbeiten muss oder weil sie vier Kinder hat, vielleicht auch nur ein 450, also eine Frau, die vorher gar nicht gearbeitet hat während der Ehe, die muss jetzt nicht gleich auf voll erwerbstätig gehen. Also die müsste dann langsam sich steigern, 450-Euro-Job und dann vielleicht ab dem dritten Trennungsjahr 20 Stunden und dann 30 Stunden und so weiter. Aber auf jeden Fall besteht diese Erwerbsobliegenheit. Und wenn ich nicht triftige Gründe habe, erstmal in vollem Umfang, genauso wie bei den jungen Frauen, die nicht verheiratet sind, die kriegen 3 Jahre lang eine Unterstützung. Und wenn sie dann nicht nachweisen können, dass das Kind ein Problem hat, also dass zum Beispiel ein Kind hat, was viel Therapie braucht und viel rumgefahren werden muss, oder sie kriegt keinen Ganztagskindergartenplatz, oder sie kann ihre Stelle nicht einfach jetzt aufstocken auf eine Vollzeitstelle oder sowas. Also da muss die Frau schon beweisen, wieso kann sie nicht voll arbeiten. Und da denke ich mir immer, da ist es jetzt auch so ein bisschen in eine Richtung ausgeartet, die auch nicht okay ist und die natürlich bei vielen Frauen, wenn man sich das mal vorstellt, die arbeitet als Verkäuferin beim Kaufhof, bekommt dann vielleicht noch ein bisschen Unterhalt von ihrem Mann, der vielleicht aber auch gar nicht so viel mehr Geld verdient als sie. Die müssen dann, die verschlechtern sich finanziell schon allein dadurch, dass sie dann 2 Haushalte haben.
Klar. Also
wenn die Kinder haben und die Kinder sollen auch am Wochenende beim Vater sein, dann sagt er natürlich, ich kann auch nicht in einem Einzimmer-Apartment leben und meine 3 Kinder schlafen hier auf der Luftmatratze. Die wollen ja dann nicht mehr zu mir. Also muss der sich mindestens eine 2-Zimmer-Wohnung nehmen. Und sie braucht dann auch mindestens eine 2-Zimmer-Wohnung. Das heißt, die Kosten steigen und die rutschen beide. Also ich finde, es sind nicht nur die Frauen, auch die Männer rutschen dann einfach in eine existenzielle Bedrohung. Wenn es vorher schon knapp war, dann wird es nach der Trennung erst richtig
nicht
knapp.
Besser.
Nee.
Also das bringt uns natürlich jetzt zu der ultimativen Frage. Heiraten ja oder nein, beziehungsweise was sollten sich denn Paare gut überlegen? Also insbesondere natürlich, bevor sie eine Familie gründen, aber auch bevor sie zusammenleben und ihre Haushalte zusammenschmeißen, aus deinen täglichen Erfahrungen heraus, ne? Also was würdest du jungen Menschen raten, wie sie sich aufstellen? Ist Heiraten noch eine gute Idee? Gibt's, also siehst du das noch, dieses romantische, bis dass der Tod uns scheidet? Was würdest du raten? Ehevertrag, ja, nein?
Also, ich selber bin 2-mal geschieden und habe vor ein paar Monaten zum 3. Mal geheiratet.
Yes.
Ich denke mal, das ist das Beste, der beste Beweis dafür, dass ich daran glaube, dass es nicht an dem Institut der Ehe liegt, dass es so viele Scheidungen gibt. Ich werde immer wieder gefragt, wieso habe ich das jetzt nochmal gemacht? Und gerade auch von meinen eigenen Kindern und Schwiegerkindern, die noch nicht verheiratet sind, jetzt aber im heiratsfähigen Alter, was das überhaupt bringt, und es bringt doch gar nichts. Ich finde nach wie vor, dass Ehe gelingen kann und dass es immer die Frage ist, zum einen, dass man den richtigen Partner findet, und es gibt ja so diese zwei Prinzipien, gleich und gleich gesellt sich gern und Gegensätze ziehen sich an. Da würde ich aus meiner beruflichen Erfahrung sagen, und ich glaube, da gibt es viele, den John Gottman, der ja tolle Bücher geschrieben hat über Beziehungen, dass es mittlerweile erwiesen ist, dass dieses Gleich und Gleich gesellt sich gern, das heißt, dass man einen Partner sucht, mit dem man gleiche Interessen hat und vor allen Dingen gleiche Werte, dass das mal grundsätzlich besser trägt. Also die Grundvoraussetzung ist sicherlich, einen Partner zu finden, mit dem ich möglichst viel Übereinstimmung habe, weil dann muss ich mich schon gar nicht immer so abstimmen. Und das Zweite ist, dass ich, bevor ich heirate, ein bisschen über meine Lebensplanung und die Frage, wie soll denn die Rollenverteilung in unserer Ehe sein und wollen wir mal Kinder haben oder nicht und soll die Frau dann berufstätig sein und in welchem Umfang? Ich merke immer wieder, sind ja die wenigsten Paare, die mal vor, also präventiv zu uns kommen und uns genau diese Fragen fragen. Das sind fast immer nur die, die aus einer Familie kommen, wo einer der Familien sagt, wir haben hier Immobilien zu vererben und so weiter, bitte macht einen Ehevertrag. Und bei der Gelegenheit frage ich dann solche Sachen und dann schauen die mich mit großen Augen an und sagen, da haben wir uns noch nie so wirklich Gedanken darüber gemacht.
Ach krass.
Und genau so läuft es dann auch bei den meisten. Klar. Da heiraten zwei, die Frau war auch immer berufstätig und so, und dann kommt ein Kind und auf einmal ist der Mann, geht selbstverständlich davon aus, dass die Frau zu Hause bleibt und ihren Beruf aufgibt und aufgeht im Kindergroßziehen und Haushalt führen, während sie der Meinung ist, nö, also irgendwann möchte ich auch wieder berufstätig sein. Und das hat natürlich dann immer zur Folge, dass der Mann dann auch zu Hause mehr tun muss. Und deswegen wäre mein Hauptrat, dass man zum einen mal darüber spricht, wie stellen wir uns denn das vor? Wie viel Berufstätigkeit ist für mich als Mann okay? Und da ist dann schon immer sehr interessant, aus was für Familien die Paare kommen. Klar, wenn der Mann eine Mutter hatte, die immer zu Hause war und immer noch, wenn sie kommt, als erstes mal die Wohnung vom Sohn putzt und seinen Müll runterbringt, dann hat der natürlich eine ganz andere Erwartungshaltung an seine Partnerin, als wenn sie aus einer Familie kommt, wo die Mutter schon immer berufstätig war. Und wo ganz klar ist, dass sie auch weiterhin berufstätig sein möchte. Und da muss dieses Paar sich abstimmen. Und ich denke mir, also ich werde immer wieder gefragt, was ist denn der Hauptscheidungsgrund? Und der Hauptscheidungsgrund ist interessanterweise nicht, dass die Paare überhaupt nicht zusammenpassen, sondern der Hauptscheidungsgrund ist das nicht partnerschaftliche Verhalten des anderen. Also bei den meisten kommt, wenn ich sie frage, warum haben sie sich getrennt? Ja, ich habe mich von meinem Partner überhaupt nicht unterstützt gefühlt. Also vor allen Dingen die Frauen sagen das. Der ist in seinem Beruf aufgegangen. Mein Beruf hatte immer nur den Stellenwert Nummer zwei. So, was bringst denn du schon an Geld her damit? Und wieso soll ich jetzt das Kind zu Hause bleiben, wenn es krank ist? Ich habe eine wichtige Konferenz heute. Und dann sagt die Frau, ja, und ich habe eine wichtige Fortbildung oder wir haben einen Betriebsausflug. Das ist auch wichtig. Also wenn es über sowas dann Diskussionen gibt, wessen Job wichtiger ist und so weiter. Also dann muss man sich schon überlegen. Und wenn dann noch die, es ist immer noch so, dass, das kann man auch immer wieder aus den ganzen Statistiken entnehmen, wenn beide voll berufstätig sind und Kinder haben, sagen wir mal ein Paar, beide voll berufstätig, zwei Kinder, dass die Frau trotzdem noch 80% von allen anderen Arbeiten, Kinderbetreuung, Haushalt und so weiter macht und der Mann 20% in manchen Familien.
Weil es kann, würde ich jetzt als Frau sagen, weil sie die Energie und die Kraft und den Willen hat, es zu tun und es auch schafft, ja.
Aber das ist eben das, was dann zu einer wahnsinnigen Ungerechtigkeit der Mann, der dann vielleicht sagt, ich brauche meinen Sport und ich gehe zum Laufen oder geht dann zum Radfahren, ja, und ist dann mit seinen Kumpels unterwegs und dann soll sie ihn auch noch bemitleiden, wenn er dann abends ganz müde kommt und was er für einen anstrengenden Tag hatte. Und das sind die Gründe, die eigentlich zu Trennung und Scheidung führen, weil die Leute sich einfach verlieren. Also die sind nur noch ein Orga-Team irgendwann, geben sich die Klinke in die Hand, beide beide fallen todmüde ins Bett. Zeit für Zweisamkeit gibt's nicht mehr. Manche Frauen nehmen dann auch ihre Kinder als Partnerersatz. Manche Männer stürzen sich in die Arbeit oder nehmen ihren Sport als Partnerersatz und es wird nicht geredet und es wird nicht an der Beziehung gearbeitet. Und ich finde, um nicht in diesen Sog zu kommen, muss ein Paar, ein junges Paar, bevor es Kinder hat, sich gut überlegen, wie wollen wir das? Ich meine, man kann sich vieles gar nicht vorstellen. Ich merke, wenn ich mit Paaren Beratung mache, die einen Ehevertrag machen, die haben überhaupt keine Ahnung, die jungen Frauen, wie das ist, berufstätig zu sein und nebenbei zwei Kinder zu haben. Aber diese Absprachen sind ganz wichtig und auch wie partnerschaftlich, das merkt man ja schon vorher, welchen Stellenwert der Mann auch dem Beruf der Frau gibt und ob er auch mal bereit ist, wenn die eine Woche eine Fortbildung oder ein Seminar hat, zu Hause den Haushalt zu schmeißen oder ob es dann einfach nichts zu essen gibt abends, ja, wenn die Frau nicht da ist und sich darum kümmert. Und aus meiner Erfahrung, es gibt ja auch Untersuchungen, welches von den ganzen Rollenmodellen hat denn die größte Aussicht, nicht geschieden zu werden. Und das Modell, also zwei Doppelverdiener mit Kindern, ist das Modell, wo die größte Gefahr besteht, dass irgendwas auf der Strecke bleibt, entweder die Kinder oder die Beziehung. Oder ich selber, weil ich mich total übernehme und krank werde. Oder der Job, ja, dass jemand dann einfach das nicht mehr schafft, das alles noch zu stemmen. Die größte Erfolgsaussicht hat eine Beziehung, wo einer in Teilzeit arbeitet und der andere voll oder wo beide in Teilzeit arbeiten. Zum Beispiel so ein Modell, wo beide 30 Stunden arbeiten, weil jeder dann berufstätig ist und einen Teil der Hausarbeit übernimmt, den man abspricht. Und
klingt vernünftig.
Genau, und das ist eigentlich das Modell und bei vielen Menschen dann auch eine Zufriedenheit da ist, selbst wenn ich einen Job habe, der jetzt nicht hoch dotiert ist. Es geht ja oft gar nicht um das Geld. Also in vielen Familien geht das Geld, was die Frau mit ihrem Halbtagsjob verdient, drauf für die Kinderbetreuung.
Ja, ja, genau.
Es geht ja auch um die Zufriedenheit, um das Selbstwertgefühl, was die Frau hat und einfach mal rauszukommen, andere Impulse mitzunehmen und dann auch wieder anders in die Familie reinkommen zu können. Und dann muss man eben gute Absprachen treffen, auch schon während der Ehe, dass man mindestens einen Abend in der Woche zu zweit allein hat und sich die Kosten für einen Babysitter, die sind gut investiertes Geld und dann einfach Beziehungspflege macht. Wenn man dann zum Essen geht und sich einfach mal austauscht, was war so die Woche, wie geht's mir, wie geht's dir, bist du noch zufrieden, kriegen wir das gut hin mit der Rollenverteilung, das wäre natürlich der perfekte Zustand. Und wenn man dann noch mal einen Abend in der Woche hätte, wo man miteinander etwas macht, ob man jetzt Sport treibt, ob man sich abends einen Film anschaut, ob man, keine Ahnung, das sind Beziehungen, wo man sich so leicht nicht verliert. Die Beziehungen, wo man dann nur noch mit Job und Haushalt und Kinderorganisation beschäftigt ist und keine Zeit mehr hat für Zweisamkeit, da geht es dann auch bergab und da ist es dann
macht ja auch keinen Spaß. Ja.
Nein, und meine Erfahrung ist, dann kommt jemand von außen, ohne dass man ihn sucht und sagt auf einmal zu der Frau, Mensch, Sie sehen aber hübsch aus, haben Sie ein schickes Kleid an? Und wo sie dann merkt, Mensch, das hat mein Mann mir schon seit 10 Jahren nicht mehr gesagt, er hat überhaupt gar keine Ahnung, was ich heute für ein Kleid anhabe. Oder bei dem Mann, wenn dann nur eine meckrige Frau zu Hause hat, die überfordert ist, genervt, dass er nichts tut und ihn anmotzt. Er hat eine nette Kollegin, mit der er dann, keine Ahnung, irgendwo hinfahren muss und die dann auf einmal sagt, Mensch, ist ja Wahnsinn, was sie alles wissen und toll und ihn da ein bisschen bewundert. Und
ja, dann logisch.
Dann denkt Na, man, klar. Oh, das tut mir gut, also mit der treffe ich mich nochmal und dann rutscht man in eine Außenbeziehung rein, weil man einfach merkt, es gibt Defizite in meiner Beziehung und statt dann nach so einem Gespräch mit so einer netten Kollegin zu seiner Frau zu gehen und zu sagen, Mensch, heute habe ich das erste Mal gemerkt, wie sehr mir das fehlt. Weißt du, wir müssen unbedingt an unserer Beziehung was tun. Nee, die meisten Leute wollen natürlich dann mehr von dem und
sofortigen Lustgewinn.
Und haben einen sofortigen Lustgewinn und denken sich, ah, das brauche ich jetzt einfach mal und dann gehe ich wieder zu meiner Frau zurück. Und dann entfernen die sich aber ganz langsam und dann kommt es zu Trennungen und Scheidungen. Und da glaube ich, würden die Leute mehr während der Ehe darauf achten, dass auch die Zweisamkeit nicht zu kurz kommt. Ich finde auch, jedes Paar sollte es schaffen, mindestens zweimal im Jahr ein Wochenende miteinander alleine zu verbringen und vielleicht einen Urlaub von 2 Wochen. Das ist natürlich steht und fällt damit, ja, habe ich Eltern, die meine Kinder nehmen.
Kinderbetreuung, ja.
Aber sonst muss man halt notfalls auch mal in ein Hotel gehen oder irgendwo hingehen auf einen Campingplatz, wo die Kinder tagsüber gut aufgeräumt sind, wenigstens tagsüber mal ein Programm machen kann, mal ohne die Kinder.
Ja.
Und oder dass meine Kinder dann mal mit einer Jugendreise oder mit dem CVJM eine Woche wegschickt. Aber das ist so unendlich wichtig, weil wenn man sich erstmal verloren hat in diesem ganzen Alltagsstress,
dann ist es ganz schwierig,
wieder die Kurve zueinander zu kriegen. Ja.
So, und jetzt gibt es ja noch was on top. Jetzt gibt es ja noch die Krönung vom Ganzen, der Komplexität. Und das ist ja die Patchwork-Familie. So, und da bist du auch ein wunderbares Beispiel für und kannst da aus deiner großen Erfahrung schöpfen, denn du bist auch Teil einer Patchwork-Familie.
Ja.
Vielleicht kannst du da noch kurz von berichten und auch ein paar gute Tipps noch unseren lieben Zuhörerinnen und Zuhörern geben.
Also, das ist natürlich die Folge von diesen vielen Trennungen und Scheidungen. Also, man sagt ja immer, jede dritte Ehe wird geschieden, in den Großstädten ist es sogar noch mehr, manchmal sogar jede zweite. Und wie gesagt, die ganzen Trennungen von den Familien, die nicht verheiratet waren, sind da noch gar nicht dabei. Und dann entstehen natürlich diese Restfamilien, also ein Elternteil mit Kindern. Und die lernen dann einen anderen Elternteil mit Kindern kennen. Und die getrennten Elternteile, also bei denen die Kinder nicht geblieben sind, haben dann auch wieder neue Partner, die vielleicht Kinder mitbringen. Das heißt, dass man unheimlich schnell in einem ziemlich großen Beziehungsgeflecht ist.
Und
Patchwork-Familie ist sicherlich das schwierigste Familienmodell von allen, weil man da auf unheimlich viele Menschen Rücksicht nimmt.
Ja, also, Wahnsinn. Keiner,
oder die wenigsten sind ja psychologisch so geschult. Es ist ja schon schwierig genug in der eigenen Familie mit den eigenen Kindern, wenn die dann in die Pubertät kommen, alles immer psychologisch so richtig zu machen. Wenn man jetzt aber in einer Patchwork-Familie ist, dann hat man ja, also in der echten Patchwork-Familie ist es ja so, meine Kinder, deine Kinder, also jeder hat Kinder aus einer eigenen Beziehung und dann gibt es noch gemeinsame Kinder. Wobei vielen Patchwork-Eltern schon mal die große Angst ist, werde ich diese gemeinsamen Kinder von dem Menschen, mit dem ich jetzt zusammenlebe und den ich liebe, mehr lieben als die Kinder, die ich schon habe. War ja auch furchtbar. Meine Sorge. Ich habe ja auch geheiratet und mein Mann hat ein Kind mit in die Ehe gebracht. Ich hatte schon 2 aus einer anderen Beziehung und dann haben wir nochmal gemeinsam Zwillinge gekriegt. Das war, glaube ich, meine größte Angst. Werde ich diese Kinder mehr lieben als die anderen? Nein. Jedes Kind, ich finde, wenn man mehrere Kinder hat, ich habe jetzt 4, jedes Kind liebt man auf seine Weise. Und auch Stiefkinder und Kinder, die der Partner mitbringt, kann man sehr, sehr gern haben. Aber das ist eine andere Art von Liebe. Und wenn mich jemand fragt, was ist denn der wesentliche Unterschied zwischen Stiefkindern und eigenen Kindern, dann finde ich, ist es immer die Toleranz. Also die eigenen Kinder können einen zum Wahnsinn treiben. Die können so, dass man manchmal denkt, boah, ich könnte den jetzt auf den Mond schießen, aber wenn sie dann wirklich in einer Notsituation sind, würde man sein letztes Hemd geben und würde sie unterstützen. Bei Stiefkindern, finde ich, ist immer der Punkt, mit denen hat man nicht so eine lange Geschichte, die hat man nicht selber geboren. Da ist man sehr viel kritischer und weniger tolerant. Und ja, also ich habe das einfach so erlebt und das Beste, was man haben kann, finde ich, ist so eine Bonus-Eltern-Kind-Beziehung. Das heißt, ich habe nicht den Status einer Mutter oder eines Vaters als Stiefelternteil, sondern ich bin praktisch ein weiterer Erwachsener, der für das Kind im Hintergrund zur Verfügung steht, mit Rat und Tat und auch mal mit Unterstützung. Aber ich versuche gar nicht erst den Platz von Mutter oder Vater einzunehmen. Und das ist eigentlich ein ziemlich gutes Konzept. Also da hat der Jesper Juhl, dieser dänische Erziehungsexperte, super Bücher zu diesen Themen geschrieben. Und das ist so der Rat, den ich geben würde, dass man sich raushält aus diesen grundlegenden Erziehungsfragen. Das sollten eigentlichen leiblichen Eltern miteinander lösen. Und ich finde, die Fragen, die was mit Hausordnung zu tun haben, also gerade wenn ich bei Patchwork lebe, ich ja unter einem Dach, Da ist es dann wichtig, dass der Elternteil eben der Stiefelternteil ist, zumindest bei Fragen der Hausordnung. Also
natürlich.
Keine Ahnung, wird beim Handy, beim Essen das Handy erlaubt oder nicht? Kann jeder kommen und gehen, wie er will? Muss ich mein Zimmer selber in Ordnung halten oder macht es die Putzfrau? Und wie respektvoll gehe ich miteinander um? Also das sind Dinge, wo ich finde, da müssen Stiefelternteile, die mit den Stiefkindern zusammenwohnen, genauso was sagen dürfen. Aber bei den grundlegenden Dingen muss man sich zurückhalten. Und ich finde, das Wichtigste, was man braucht, ist Toleranz, sehr viel Toleranz, weil man sich immer klar machen muss, jede von diesen Restfamilien, also immer ein Elternteil mit den Kindern, hat ja schon einen Bruch hinter sich.
Ja, natürlich.
Eine Trauerarbeit leisten.
Ja.
Und hat Rituale miteinander, hat eine Geschichte miteinander. Und die Beziehung von den Kindern zu diesem einen Elternteil ist viel älter als die Beziehung von diesem Patchwork-Elternpaar. Also mein Mann und ich zum Beispiel jetzt in der dritten Ehe, wir kennen uns jetzt seit 4 Jahren. Meine ältesten Kinder sind jetzt fast 33. Also wir haben eine fast 33-jährige Geschichte miteinander.
Ja.
Das heißt, wir haben eine viel längere Beziehung und dem muss man in irgendeiner Form Rechnung tragen. Und wenn man dann die Kinder einfach hinten rüberfallen lässt als Elternteil mit einem neuen Partner, dann kann das dazu führen, dass die Kinder wirklich den Kontakt abbrechen und diese neue Beziehung der Eltern nicht gutheißen. Also muss ich sowieso als Eltern auf viel Gegenwind einstellen. Also einerseits wünschen die Kinder einem natürlich alles Glück der Welt, wenn man eine gute Beziehung hat, aber andererseits dringt da jetzt jemand in ihr Leben ein. Ich habe vielleicht lange mit denen alleine gelebt und dann kommt auf einmal jemand daher, der übernachtet bei uns, der fährt mit mir in Urlaub, der möchte mit mir mal ein Wochenende alleine verbringen. Und das ist ja auch wieder der Punkt, so ein neues Paar, so wie mein Mann und ich, wir haben ja nie eine kinderfreie Zeit gehabt. Er ist verwitwet mit 8 Kindern, mit 4 Kindern. Ich habe 4 Kinder. Wir haben zusammen 8 Kinder, aber wir haben keine Zeit ohne Kinder gehabt. Also und wenn wir zusammen unterwegs sind, kann man sich sicher sein, dass 3 von denen auf jeden Fall irgendein Problem haben und Liebeskummer und gerade irgendwie das Auto gecrashed oder so. Also irgendwas ist immer. Und da hat natürlich ein Paar, was sich kennenlernt und keine Kinder hat, viel mehr Zeit füreinander muss viel weniger Rücksicht auf andere nehmen, als wir es nehmen müssen, weil unsere Kinder einfach mit uns eine lange Geschichte haben und wir ja auch auf deren Bedürfnisse Rücksicht nehmen müssen.
Wahnsinn. Wahnsinn. Also alleine das Thema, da könnte man jetzt wahrscheinlich Stunden mitfüllen. Aber ich muss ein bisschen auf die Uhr schauen, liebe Ulrike. Also alles wahnsinnig spannend, jedes Thema für sich absolut vertiefenswert. Ich freue mich aber trotzdem, dass wir jetzt den Bogen so schön weit aufspannen konnten. Und bevor wir hier jetzt zum Ende kommen, möchte ich doch noch auf unsere Rubrik zurückkommen, die wir hier in unserem Podcast haben. Und das ist die Rubrik 3 Fragen an. Also deswegen möchte ich dich jetzt zum Abschluss noch bitten, dir einen Menschen, tot oder lebendig, zu überlegen, dem du gerne 3 Fragen stellen möchtest. Und welche 3 Fragen wären das?
Ich habe mir jetzt 3 Menschen überlegt, denen ich jeden eine Frage stelle.
Auch nicht schlecht.
Wenn es auch okay wäre.
Total.
Weil das ganz unterschiedliche Fragen sind. Das eine ist, ich habe neulich eine ganz tolle Dokumentation über Luciano Pavarotti gesehen, den ich sehr verehre. Und die Frage, die sich mir gestellt hat, weil er Gesangsunterricht gegeben hat an junge Tenöre, war, ob er mir auch hätte beibringen können, eine schöne Stimme zum Singen zu haben, weil ich glaube, ich habe nicht so eine schöne. Also ob man auch Menschen, die nicht eine besondere Begabung haben, schulen kann, das hätte mich interessiert. Dann habe ich zum Welttag der Frauen in der Zeit einen sehr interessanten Artikel von Sarah Connor, der Sängerin, gelesen und habe gelesen, dass sie die älteste von 8 Kindern ist und das hätte mich mal interessiert. Ich hätte sie gerne gefragt, wie es ihr Leben, auch ihr Promi-Leben beeinflusst hat, die älteste von 8 Geschwistern zu sein. Und die 3. Person ist Uli Hoeneß. Ich hätte ihn gerne mal gefragt, wie sein Aufenthalt im Gefängnis sein Leben danach verändert hat.
Hat man nie was drüber gehört, ne?
Nee, hat man nie was drüber gehört.
Vielleicht wird sein Leben noch verfilmt.
Ja.
Who knows? Naja, da hast du ja drei sehr unterschiedliche Kandidaten im Sinn gehabt. Aber das spricht auch dafür, wie unfassbar vielseitig du interessiert du bist. Und da ist noch so viel mehr in deinem Leben als nur die Juristerei, der du ja schon sehr viel Zeit widmest, aber eben auch so viel anderes. Und das macht dich ja auch total aus. Also das war jetzt eine super spannende Stunde mit dir, muss ich sagen. Ich habe sehr viel gelernt. Und ich hoffe, dass das natürlich für unsere Podcast-Gäste auch entsprechend lehrreich war. Aber da bin ich mir ziemlich sicher. Ich glaube, einige Kernfragen konnten hier geklärt werden. Also, vielen, vielen lieben Dank, liebe Ulrike.
Ja, gern geschehen.
Alles Gute für dich und für deine Mandanten natürlich. Und vielleicht kommen wir nochmal auf dich zurück, wenn wir dann nochmal bei der einen oder anderen Frage nachhaken müssen.
Ja.
Das machen wir dann.
Gerne. Ja.
Super.
Okay,
vielen Dank.
Danke, ciao.
Ciao. Ja, Dörte, Mensch, hi, jetzt haben wir hier unsere Nachbesprechung. Wie fandst du denn das Interview? Hast du es dir angehört?
Es war super spannend. Also ich habe da gesessen und hatte fast das Gefühl, ich hing an ihren Lippen. Da war, also sie kam ja auch wirklich von einem Thema zum nächsten sehr strukturiert und ich bin sehr beeindruckt, mit welchen Fähigkeiten diese Dame Menschen in diesen schwierigen Situationen helfen kann.
Ja, ich meine, da hilft es natürlich auch, wenn man schon ein paar Jährchen im Leben steht und jetzt nicht 20 ist und quasi Absolventin eines Jurastudiums, sondern Ulrike hat natürlich schon sehr viel gesehen und gehört, hat natürlich ihre eigene Geschichte auch, was das Thema heiraten, Kinder kriegen und so weiter angeht. Und das macht sie wahnsinnig glaubwürdig. Also ich finde auch, dass da super pragmatische Ratschläge und Tipps da sind. Also das ist ja quasi eine kostenlose Rechtsberatung, muss man sagen, an dieser Stelle. Ne?
Ja, und vor allem fand ich auch spannend diesen Aspekt, was ist das Thema Vorbeugung und welche Gedanken macht man sich vorab, wenn man dann eben Patchwork-Familien gründet und neu wieder heiratet und was bedeutet das für die Zeit danach und was kann alles passieren? Also ich fand auch wirklich diesen Blick darauf zu werfen, für alles triffst du Vorsorge, aber für viele Dinge, die eben in solche Bereiche gehen,
trifft
keine Vorsorge. Also sehr spannend. Nee. Und ich fand auch diese
Gedanken. Das ist echt ein Witz.
Ja. Und der zweite Punkt, den ich spannend fand, war so der Punkt, wo steht die Frauengesellschaft heute? Ich glaube, sie hat wirklich nicht als Feministin jetzt da gesprochen, aber es war für mich nochmal ein Aha-Erlebnis, als sie dann sagte, ja, es wird tatsächlich so erwartet in der Corona-Krise, dass unten der Mann im Keller die Tür zumacht und sagt, ich bin jetzt mal im Homeoffice. Also in vielen Krisen, die sie so sieht, ne? Und das zu teilen und auch die Dinge nochmal so zu hören, fand ich auch sehr interessant.
Ja, ich habe da ja auch nicht ohne Grund nochmal nachgehakt, was ich will ja da auch jetzt nicht den Eindruck ermitteln, dass wir jetzt hier irgendwelche männerhassenden Weiber sind, jetzt kurz nach dem Weltfrauentag. Wobei, ich habe jetzt neulich Lars Eidinger, den Schauspieler, in einem Podcast gehört und der sagte, also das wäre doch ganz klar, dass die Frauen die potenteren, mächtigeren, belastbareren Menschen sind, ja, die einfach mehr drauf haben. Und das fand ich irgendwie total cool. Ich habe ja den Eindruck, ehrlich gesagt, auch an mancher Stelle. Und wir stellen da, also ich will gar nicht sagen, dass der Mann irgendwie weniger oder mehr Macht, Kraft, Intelligenz oder sonst was besitzt als die Frau und umgekehrt. Aber ich fände es einfach gut, wenn das acknowledged würde mehr, ne? Das, was die Frauen eben leisten. Und deswegen fand ich es auch cool, dass Ulrike das so betont hat. Und das ist ja einfach das, was sie selbst im täglichen Leben beobachtet. Und deswegen fand ich das total gut, dass das mal so gesagt wurde. Aber um auf dieses andere nochmal zurückzukommen, von wegen sich vorzubereiten, mir fiel eben spontan ein, wie viele Menschen, insbesondere auch Männer übrigens, sich ewig, teilweise Monate, jahrelang vorbereiten, um beispielsweise ein Auto zu kaufen. Also da werden Excel-Tabellen und Entscheidungsmatrixen angelegt, ja, und da werden also zig Stimmen eingeholt und da wird es hin und her gewendet und so weiter und so fort. Oder eine neue Küche oder was auch immer oder eine neue Handtasche oder irgend so ein Mist, wenn es nur ums Materielle geht. Aber wenn es wirklich um was Wichtiges geht, wie eine Familie zu gründen, da stolpern die Menschen einfach so rein. Ne? Und ich meine, ja, Romantik hin oder her, aber das ist doch inzwischen auch irgendwie allen klar, dass das alleine nicht 40 Jahre lang hält. Ne? Ja, also insofern muss ich sagen, kam da jetzt mehr raus, als ich mir überhaupt erwartet hatte. Also ich hatte eigentlich gedacht, naja, ist auf jeden Fall ein spannendes Gespräch, weil sie so ein bisschen aus ihrem Alltag erzählen kann. Aber dass das so handfeste Tipps und Ratschläge dann in sich barg, das war mehr, als ich zu hoffen gewagt habe. Also ich bin sehr glücklich, dass wir sie bei uns hatten. Sehr schön. Ja, Dörte.
Was ich aber auch nochmal sagen möchte zu dem, wo stehen wir mit diesen Themen? Natürlich erzählt sie von denen, wo es nicht läuft, ne? Und um das jetzt einfach nochmal so abrundend, sowohl als auch beidem so ein bisschen die Gewichtung zu geben, es gibt ja auch viele Veränderungen, die jetzt schon so sichtbar sind und wo es auch funktioniert, ne? Und ich glaube, so ein Gespräch Klar. mit ihr gibt einem dann einfach nochmal ein bisschen Reflexion, was kann man noch besser machen und an welcher Stelle hapert es Genau. halt einfach nochmal. Sicherlich ist die Gesellschaft auch an vieler Stelle schon weiter und auch das sei nochmal gesagt.
Auf jeden Fall. Ne? Ist schon klar. Und ich meine, wir haben natürlich im Gegensatz zu, weiß ich nicht, vielleicht noch unseren Eltern und Großeltern, die halt auch gar keine Möglichkeit hatten, aus einer Beziehung groß auszubrechen im Zweifel, also vor allem nicht die Frauen, haben wir natürlich heute unfassbar viele Optionen. Und das hilft uns aber an vielen Ecken ja auch nicht weiter. Ne? Das ist ja mehr verwirrend, als dass es wirklich hilft. Und insofern ist es umso wichtiger, ne? Dass man da gut auf alles schaut, was es zu entscheiden gilt und dann da auch eine gute Entscheidung zu treffen. Ja, wunderbar. Na, dann wird es ja schwierig, das jetzt zu toppen. Und dann müssen wir jetzt mal in uns gehen, wenn wir als nächstes hier an die Batesse holen. Aber in der Zwischenzeit ja, rufen wir natürlich nochmal unseren lieben Hörerinnen und Hörern zu. Bleibt gesund, ihr Lieben. Passt gut auf euch auf. Dörte, du natürlich auch. So wie wir alle hoffen wir mal, dass das Thema Impfung jetzt bald und das Thema Selbsttest so schnell jetzt an den Start geht und durchgeht, dass wir bald wieder ein einigermaßen normales, in Anführungszeichen, Leben führen können. Das würde mich freuen. Ja, Dörte, was hast du heute noch
auf dem Zettel? Du hast es so schön zusammengefasst. Eigentlich tatsächlich nichts auf dem Zettel.
Sehr gut.
Der Abend kommt, wie er kommt. Auch das habe ich in Corona gelernt. Es darf mal ein Abend auch nicht verplant sein.
Doch, du hast was auf dem Zettel, Dörte. Ich habe dich eingeladen. Um 19 Uhr werden wir Julia Jankowski folgen auf Clubhouse. Und uns anhören, Klapphaus. Was sie mit Wolf Lotter Klapphaus. Zu besprechen hat. Ich bin ja großer Wolf Lotter-Fan und von seinem Buch Zusammenhänge. Bin sehr gespannt. Also insofern wird uns noch ein bisschen was Intellektuelles umtreiben heute Abend, hoffentlich.
Und es ist sehr spontan. Also ich kann auch immer nur wieder sagen, solche Dinge einfach mal ausprobieren. Yes, super. Das ist das neue Tomorrow. Nachdem die Museen zugemacht haben und hier irgendwie kein Restaurant mehr offen hat, kommt jetzt hier intellektueller Input. Das tut sehr gut. Nein, Spaß haben wir ja früher auch schon gemacht. Und danke für deine lieben Worte. Ich wünsche auch allen gute Gesundheit und toi, 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 dass die Sonne uns jetzt ein bisschen rauslockt und wir wieder rausgehen dürfen.
Oh yes, das machen wir, Dörte. Also dann see you later at the Clubhouse und bis dann.
Bis dann.
Tschüss, ihr alle.